Ihr Lieben, Gäste, wie auch Gemeindeglieder, seid gesegnet in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lasst uns die Zeit nehmen, gemeinsam in das Wort zu schauen und uns alle gemeinsam erbauen zu lassen durch Gott selbst und durch sein Wort. Die Überschrift der Predigt, wie schon angekündigt, lautet: Gott, danke für deine Zusagen, aber... Ich bin selbst nun seit mehr als 10 Jahren Pastor und kann es gar nicht glauben, dass es schon 10 Jahre sind. Und irgendwie, wenn ich so zurückblicke in diese 10 Jahre, sehe ich, dass ich eigentlich ständig eine stabile Gottesbeziehung aufrechterhalten konnte. Das war eine stetige Beziehung, eine gute. Und ich fühlte mich Gott in all dieser Zeit stark verbunden. Mein Leben dagegen ist schon seit eh und je und auch in den letzten 10 Jahren in meinem Dienst ist mein Privatleben ein ständiges Auf und Ab. Wie eine Achterbahnfahrt, und ich wünschte mir, dass sich das irgendwann mal ein bisschen legt und ein bisschen ruhiger von sich geht. Aber was mir geholfen hat in jeder Talfahrt meines Lebens, war zu wissen, dass Gott bei mir ist und dass ich das auch erleben durfte. Dass er mich stärkt und neben mir steht. Mehr noch, wir als Pastoren sind ja abhängig von der Inspirationsquelle des Heiligen Geistes. Denn wir wollen geistig arbeiten, wir können nur geistig arbeiten, wenn wir den Geist haben. Und ich fühlte mich stets wie ein Haus neben einem Fluss gebaut, neben so einem fließenden Fluss, das ständig schöpfen kann aus frischem Quellwasser. Und es tat gut, weitergeben zu dürfen, was er mir gibt. Und so erlebte ich, wenn ich Verheißungen in der Bibel lese, immer wieder ein Bejahen meinerseits zu sagen: Ja, ich lese die Verheißungen, die Zusagen Gott, die du gibst, und ich lobe und preise dich, denn ich erlebe sie in meinem Leben und es ist gut so. Jesaja 54, 10, ich wiederhole noch einmal. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, sagt Gott. Aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, der Erbarmer. Welch ein wunderschöner Text, der auch für das damalige Volk Israel wie ein Versprechen zu verstehen war. Ein Versprechen, das Gott seinem Volk gibt: Niemals werde ich meinen Bund mit dir lösen. Doch die Zeiten, die das Volk Israel kurz davor erlebt hat, nämlich die Gefangenschaft und das Exil durch das babylonische Weltreich, spricht eine ganz andere Sprache. Das Weltreich brach über sie hinein, zerstreute sie, nahm sie gefangen, zerstörte den Tempel. Und der Tempel war die Gegenwart Gottes. Und dann erlebten sie auf einmal eine Gottferne, ein Schweigen Gottes. Und nichts passierte. Und genau deswegen spricht Gott durch Jesaja in den Versen 7 und 8, also genau davor von dem Vers, was wir jetzt gelesen haben, da sagt er: Einen kleinen Augenblick, sagt Gott, habe ich dich verlassen. Im aufwallenden Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen. Ich möchte euch erzählen, was mir passiert ist neulich. Vor 2, 3 Wochen circa erlebte ich plötzlich selbst eine Art geistliche Leere, die auf einmal da war. Die Inspirationsquelle, die ich seit jeher habe, seitdem ich mit Gott verbunden bin, schien plötzlich versiegt. Da war nichts. In meinem Kopf war einfach nur, geistlich gesprochen, einfach nur Leere. Und es fühlte sich nicht schön an. Das Gefühl war schrecklich. Ein großes Fragezeichen baute sich bei mir auf. Und ich stelle mir die Frage: Warum? Was passiert da? Da habe ich das auch in unserem Jugendhauskreis Mittwoch das mit denen thematisiert und da haben wir gemeinsam darüber reflektiert und daraus ist auch letztlich die Predigt heute entstanden und dann sind wir der Frage nachgegangen, wieso passiert so etwas? Ich hinterfragte das Geschehen auch für mich persönlich, da ich natürlich befürchtete, dass ich einer Gottesferne ausgesetzt war. Ich fragte mich, lag etwas vor in meinem Leben, über das ich nachsinnen sollte? Liegt etwas vor zwischen mir und Gott? Denn wenn Gott selbst ja die Inspirationsquelle ist durch den Heiligen Geist und ich ihn jetzt nicht mehr habe und ich ihn nicht mehr erlebe und spüre, dann liegt die Vermutung doch nahe, dass Gott sich entfernt hat. Oder ich mich von Gott entfernt. Frage an euch, die ihr jetzt schon mit Gott lebt und im Glauben seid. Kennt ihr das auch? Habt ihr das schon mal in eurem Leben erlebt? Zeiten in eurem Leben, wie Sigrid eingangs fragte, Zeiten, in denen ihr Gottes Stimme nicht hört, Zeiten, in denen es sich anfühlt, als ob Gott euch verlassen hat, Zeiten, an denen ihr einfach nichts spürt, außer Leere und sich da gefühlt eine Distanz aufbaut zu deinem Gott. Zeiten, in denen ihr euch den Zusagen Gottes weit entfernt fühlt und ihr euch dann vielleicht fragt, warum passiert mir das? Was habe ich falsch gemacht oder womöglich sogar bestraft mich Gott mit seinem Schweigen wegen irgendetwas, was ich in meinem Leben getan habe? Warum, Gott, bist du mir in manchen Situationen so nahe und in manchen aber dann doch so fern? Warum bist du manchmal nicht spürbar? Da in Situationen, in denen ich es besonders brauche, fühle ich mich manchmal alleingelassen. Ich möchte mit euch über eine folgende Begebenheit aus dem Leben Jesu nachdenken und sie mit euch auch gemeinsam lesen. Um dieser Frage etwas näher zu kommen, um sie lebendiger zu machen anhand des Beispieles, um auch eventuell Antworten daraus finden zu können. Hier lade ich alle ein, die Lust haben, in die Bibel mit hineinzugucken, einmal das Johannesevangelium aufzuschlagen. Johannesevangelium Kapitel 11. Im Johannesevangelium im Neuen Testament, Kapitel 11, da wird die Begebenheit beschrieben von Jesus und seinen sehr guten Freunden Maria, Martha und Lazarus. Und da passiert etwas. Folgendes. Die Geschwister Maria, Martha und Lazarus, sie waren eng befreundet, sehr, sehr gut befreundet mit Jesus. Jesus hatte eine sehr besondere Beziehung zu ihnen und war gern bei ihnen und mit ihnen zusammen. In der Bibel heißt es, Jesus liebte Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Da war eine besondere Bindung. Und jetzt erkrankt Lazarus schwer. Und die Schwestern waren natürlich, weil sie jetzt ihren kranken Bruder sehen, der schwer erkrankte, der mit seinem Leben zu kämpfen hat, war natürlich voller Hoffnung zu wissen, wir haben einen guten Freund, der nebenher auch noch Wunderheiler ist. Und wir wissen von Heilungen, von Wunderheilungen, die er vollzieht. Er wird uns helfen. Natürlich wird er helfen. Wir sind voller Hoffnung, dass unser Jesus helfen wird. Und so schickten sie einen Boten aus, um Jesus zu finden, um ihn zu kontaktieren, um ihm die Nachricht, die Botschaft zu übermitteln. Doch als Jesus hörte, dass Lazarus schwer erkrankt war und mit seinem Leben ringt, reagiert er anders als erwartet oder als wir es erwarten würden. In Vers 6 heißt es, wenn ihr mal reingucken wollt, mitlesen wollt, da heißt es, als er nun hörte, dass er krank sei, da blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Punkt. Erwarten würden wir, dass er sich sofort aufmacht. Von Liebe getrieben, ihm, seinem Freund Lazarus, zu helfen. Natürlich. Denn ein sehr guter Freund von mir, wenn er im Sterben liegt und er um meine Hilfe bittet, dann lasse ich alles stehen und liegen und komme. Und dann bin ich noch ein Wunderheiler und kann ihm sofort helfen mit einem Wort, mit einem Gedanken. Und anstatt zu gehen, bleibe ich, wo ich bin, 2 weitere Tage. Wenn Menschen schwer erkranken und sie mit ihrem Leben kämpfen, dann könnten Stunden ausschlaggebend sein. Und nach 2 Tagen spricht er dann zu seinen Jüngern: Auf, lasst uns nach Judäa ziehen, zu Lazarus. Und es scheint, als ob Jesus beabsichtigt, seine Ankunft verzögert. Ganz bewusst tut er dies mit einem Hintergedanken. Aber er lässt auch in dem Moment ganz bewusst die 3, die Schwestern und den Lazarus, mit einem großen Fragezeichen zurück. Wo bleibt er? Warum kommt er nicht? Warum hat er dem Boten nicht sofort gesagt, eile zurück, renne zurück und sag, dass ich auf dem Weg bin? Bevor sie losgehen, spricht Jesus zu seinen Jüngern und sagt folgende Worte, die ich sehr interessant finde und lange Zeit nicht verstanden habe. Er sagt in Vers 9 bis 11, da sagt er, hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, dann stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Dies sprach er und danach sagte er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke. Jesus wusste, wie sie sich gefühlt haben müssen in dieser Zeit des Wartens. Und deswegen spricht er diese Worte mit dem Licht und mit der Dunkelheit. Jesus weiß, dass spätestens nachdem jetzt Lazarus verstorben ist, die Schwestern völlig von Dunkelheit eingenommen sind und sie sich an ihm stoßen, an diesem Jesus. Denn sie trauern, denn er kam nicht zu Hilfe und ihr Bruder ist viel zu früh verstorben. Und nun sind auch schon 4 Tage vergangen, seitdem Lazarus tot ist. Und wir haben ihn zu Grabe gelegt. Doch Jesus ist nicht erschienen. Und die Hoffnung schwand dahin. Ihr Lieben, an diesem Jesus werden wir uns immer wieder stoßen. Immer wieder werden wir uns an ihm stoßen, solange wir mit unserer Vernunft versuchen, vor Sand zu gehen und wir unsere Wünsche und unsere Willen vor Sand stellen. Denn rein kognitiv, logisch gedacht und verbunden mit unseren Wünschen müsste doch Jesus so und so handeln, und wenn er nicht so handelt, dann stoßen wir uns an ihn. Gott können wir nicht mit unserer Vernunft fassen. Durch Vernunft werden wir uns nur an ihm stoßen und in unserem Glauben scheitern. Und nun, Jesus nähert sich dem Ort und Martha kommt Jesus entgegengerannt und spricht in Vers 21: Herr, Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und darauf antwortet Jesus und sagt ihr, Vers 23 bis 25: Martha, dein Bruder wird auferstehen. Und sie spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Und Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Was Jesus hier eigentlich wissen will von ihr ist, ob sie glaubt. Glaubst du, dass ich die Rettung bin? Glaubst du, dass in mir Heil ist? Dass in mir Frieden ist? Dass in mir Leben ist? Glaubst du das? Weil du stößt dich ja an mir. Frage an uns, glauben wir das? Dass er all das ist? Vers 37, ein paar Zeilen weiter tiefer. Da heißt es, doch einige, die umherstanden, meinten, einen Blinden hat er sehend gemacht. Hätte er da nicht auch verhindern können, dass Lazarus starb? Hätte er denn nicht? Wie oft haben wir selbst diesen Satz schon ausgesprochen? Jesus, hättest du nicht? Hättest du nicht? Denn du hast nicht. Aber hättest du nicht können? Du hättest doch können. Und dann spricht Jesus in Vers 40 und sagt etwas, was für mich das Zentrum dieser Geschichte und die eigentliche Aussage ist. Die Lehre schlechthin, die uns vermitteln möchte. In Vers 40, Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du Glauben hättest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Die Hauptaussage der Geschichte, die Botschaft schlechthin, und sie schlägt eigentlich ein wie eine Bombe. Lass uns den Satz noch einmal tiefer verinnerlichen. Wenn du glauben würdest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Das ist eine Antwort. Auch an uns heute. Wenn du wirklich glaubst, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und es meint nicht, dass du eines Tages, wenn Jesus wiederkommt, dass du dann, weil du geglaubt hast, die Herrlichkeit Gottes sehen wirst. Ja, dann werden wir sie wahrhaftig sehen. Aber er spricht von dem Sehen in hier und jetzt. Wenn du glauben würdest, dann würdest du jetzt schon die Herrlichkeit Gottes sehen. Und es würde etwas in deinem Leben verändern. Die Verbindung mit Gott durch Glauben. So einfach gesagt, wie oft sehen wir davon, wir, die wir schon länger glauben, doch in manchen Situationen, in manchen Lebenssituationen, doch so schwer umzusetzen. Es liegt in unserer Natur, selbst unsere Beziehung zu Gott durch Vernunft zu führen. Und wenn für uns etwas nicht vernünftig oder logisch ist, dann scheitern wir daran. Wir wollen verstehen und wir wollen wissen, wieso Gott wie handelt oder eben nicht handelt. Und dann fließt eben in dieses Verstehen auch unsere Wünsche und unsere Bedürfnisse mit hinein. Doch hier ist für mich der springende Punkt der Geschichte und unserer Thematik heute, dass nämlich Gott nicht unser Gott ist. Es ist nicht mein Gott, der für mich da ist, sondern ich sein bin. Das ist ein gravierender Unterschied. Er ist nicht dafür da, um unsere Wünsche zu erfüllen, sondern wir sind da, weil es ihn gibt. Und wir dürfen Gott erkennen und dann auch glauben. Das ist unsere Aufgabe. Glaube an einen Gott, der sich in Jesus Christus uns so stark offenbart hat und uns nahe gekommen ist. Ein Gott, der für uns streitet und uns ewiges Leben und Auferstehung erkauft hat. Daran dürfen wir glauben. Glaube, von dem Jesus spricht, ist A, so viel mehr und schwieriger als Vernunft. Glaube ist die nächsthöhere Stufe und verlässt die Ebene der Vernunft. Und B, Glaube zeugt dann von einer anderen Haltung, wie ich Dinge bewerte, wie ich mich denen gegenüberstelle. Und es sagt etwas aus über mein Verhältnis zu meinem Gott. Denn Gott ist es, der selbst entscheidet, wann er Nähe schenkt und wann er Distanz schenkt. Ja, er schenkt uns auch Distanz. Er entscheidet, wann und wie viel. Er entscheidet, ob oder ob nicht. Und an uns liegt es, in guten wie in schweren Zeiten, an unserem Glauben festzuhalten. Festhalten, komme was wolle. Mehr haben wir nicht in der Hand. Die Gottesferne lehrt uns aber auch, die Abhängigkeit zu erkennen, der wir ausgesetzt sind. Als ich so meine Lese in meinem Kopf wahrnahm, diese Geisteslehre, und ich mich fragte, Gott, warum erlebe ich die? Und ich habe es vorher nicht erwähnt. Als ich mich so hinterfragt hatte, was es mit dieser Lehre in mir auf sich hat, dann spürte ich trotzdem, dass ich mit Gott verbunden bin. Da war keine Trennung zwischen mir und ihm da, aber trotzdem versiegte die Inspirationsquelle und da kam einfach nichts. Und als ich darüber nachsinnte und mich fragte, warum, dann lernte ich auch zu verstehen, dass Gott mir zu verstehen gibt, erkenne deine Abhängigkeit und erkenne, dass alles, was kommt und was du hast und was du bist, dass es meins ist. Und wenn ich es dir nehme, hast du gar nichts. Und genau deshalb spricht Jesus zu uns, glaube nur. Nur, denn nichts anderes bleibt dir, was du haben kannst. Glaube an mich, auch wenn ich schweige. Glaube an mich, wenn du dich mir fern fühlst. Glaube, wenn ich dir fern bin. Glaube, wenn du in Bedrängnis oder sogar in Gefangenschaft gesetzt, so wie auch das Volk Israel in Gefangenschaft gesiegt. Glaube und halte fest, wenn deine Inspiration dir fern bleibt. Erkenne die Abhängigkeit und versuche nicht zu verstehen, sondern glaube nur. Hier meine abschließenden Gedanken. Das Volk Israel kam nach der Gefangenschaft zurück in ihr Land und da spricht Gott eben folgende Worte zu ihnen. Jesaja 54, Vers 7. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großen Erbarmen werde ich dich sammeln. Im Vers 8. Im aufwallenden Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht von dir verborgen, aber mit ewiger Gnade werde ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Hier sagt er, einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen. Ja, ich habe dich verlassen, einen kleinen Augenblick. Und ich habe einen kleinen Augenblick mein Angesicht von dir verborgen. Und es steht mir zu, wieso ich das tue. Verstehen wirst du das nicht. Und dann sagt in Vers 10, denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Und das ist, was wir haben. Und das ist letztlich alles, was wir haben und was er uns schenkt. Diese Verheißungen, solch ein Zuspruch, damit wir eben einfach nur an diesen Verheißungen festhalten können und daran glauben. Wie sollten wir auch eine Gottheit verstehen können? Ihr Lieben, das ist, was bleibt. Wir erkennen durch die aufkommende Frage unsere Abhängigkeit und dürfen glauben und festhalten an dem, der alles vermag und der für uns streitet. Sein Name ist nur einer im Himmel und auf Erden. Sein Name ist heilig und hat Kraft in sich. Er ist der Name unseres Herrn. Es ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, unser Erlöser, unser Erretter, der da spricht, glaube nur.